Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Vielen Dank an euch alle, dass ihr wieder so fleißig eingeschaltet habt. Und Tim, du bist auch wieder mit dabei. Hallo.
Ja, hallo Andreas, grüß dich und grüß euch da draußen. Hallo.
Ja, wir hoffen natürlich, dass es euch gut geht und wir haben heute endlich mal wieder einen Gast und unser Gast heißt Frank. Und was Frank so Spannendes macht, dass wir ihn jetzt bei uns haben, das kannst du doch gerne mal erklären, Frank. Was machst du eigentlich? Hallo.
Ja, hallo Andreas, hallo Tim. Mein Beruf ist der Fluggerät-Elektroniker. In der Luftfahrt auch ganz kurz bezeichnet als Avioniker, ein Kunstwort aus Aviation und Elektronik, also im Englischen Avioniker. Und der Avioniker oder Fluggerätelektroniker ist für die ganze Bordstromversorgung, für die Funknavigationsausrüstung, für den Autopiloten, für die Flugüberwachung, Triebwerksüberwachung, alles, was irgendwo im Hubschrauber oder im Flugzeug monitort oder überwacht wird, dafür ist er zuständig, ist meistens ein Certifying Staff, weil er die Arbeiten freigeben muss, die er durchführt, hat auch das Glück, des Öfteren mal Checkflüge mitzumachen und ist damit quasi immer sowohl Arbeiter, projektbezogen, durchführendes Mitglied und auch ab und zu mal bei Werkstattflügen dabei.
Das heißt, du läufst gar nicht den ganzen Tag mit dem Schraubenschlüssel durch die Halle und ziehst irgendwas fest, sondern du kümmerst dich wirklich um den Teil, um das Herzstück im Hubschrauber, richtig?
Ja, das ist richtig. Ich habe zwar auch ein Werkzeugset und da sind auch Schraubenschlüssel dabei, aber meine hauptsächlichen Werkzeuge, die ich nutze, das sind Tester für alle möglichen Anlagen, für das Pitot-Statik-System, für die Funkausrüstung, für die Navigationsausrüstung, zum Justieren, zum Prüfen und natürlich auch, wenn jetzt Anlagen installiert werden, Kabel gezogen werden müssen, neue Systeme eingebaut werden müssen, dann habe ich natürlich ein Projekt, wonach ich mich richten muss. Und das führe ich dann natürlich durch. Ich bin derjenige, wenn man sagt, die Fluggerätmechaniker, das sind die Schmiernippel oder die Leute, die mit den Fettfingern immer rumrennen. Ich habe die weiße Kombi an.
Oh Mann. Ja, Frank, grüß dich erstmal. Und du hast da schon ganz viele Begriffe reingehauen, die wir, glaube ich, teilweise erklären müssen. Mir fällt erstmal Fluggerät, Elektroniker. Ja, so heißt das, aber ich glaube, so nennt das tatsächlich keiner in der Branche. Ne? Das ist dann eher der Avioniker, von dem wir immer reden, den wir dann suchen. Wenn wieder irgendwo was mit der Technik, Elektronik nicht stimmt, dann ist man immer auf der Suche nach dem. Kenne ich bei uns auch. Bei uns heißt er Berti und Berti ist für uns auch immer so das Allheilmittel, wenn irgendwas ist, weil eure Berufsgruppe wird ja immer, immer wichtiger in so einem Luftgerät. Vor Jahren wart ihr noch so relativ rar gesät, weil es eigentlich kaum was gab, was ihr im Hubschrauber gemacht habt. Natürlich gab es auch schon so ein paar Sachen, aber mittlerweile, wenn ich mir die 145 vorstelle, da brauchst du ja eher 5 Avioniker als einen wirklichen Fluggerätemechaniker. Das nimmt ja immer mehr zu. Also merkst du das so auch, aber gefühlt für mich ist es so.
Ja, das stimmt, aber da musst du noch nicht mal in die H145 gehen. Da reicht schon die neuen Robinson-Modelle reichen da aus. Die R44, die ist auch schon vollgespickt mit Avionik, also mit elektronischer Ausrüstung. Die haben mittlerweile je nach Ausrüstung einen Autopiloten, der auf die Navigationsanlage geschaltet ist, auf die Pitot-Statik-Anlage. Du kannst letztendlich genauso fliegen mit einer H145, also auch alles ferngesteuert, sage ich jetzt mal so, oder vom Piloten unabhängig. Und das wird natürlich immer mehr. Und wenn du die 145 nimmst, da haben wir 2 Computer installiert. Und die managen ja alles. In den Computern sind die Autopilotanlagen integriert. Da ist die ganze Flugüberwachung integriert. Und es sind immer zwei dabei. Falls einer ausfällt, dann übernimmt der andere. Die laufen beide parallel. Die bekommen alle Eingänge parallel und checken sich auch gegenseitig ab.
Sind das dann die, wenn ich auf der WMS-Page auf die Configuration, auf die Reconfiguration-Page gehe? Das sind die ganzen Anzeigen, ne?
Das wo AMC, das ist der Aircraft Maintenance Computer. Und dann geht es weiter mit den MFDs, mit den Multifunktionsdisplays. Das sind deine drei Bildschirme, die du im Hubschrauber hast. Und dann geht es weiter mit sämtlichen Speichermedien, was da drauf. Alle Daten werden erfasst.
Mhm. Wie kommt man dazu? Also bist du da zufällig reingerutscht, dass du das wirst? Oder hast du gesagt, nee, diese Elektronikschiene, die hat mich schon immer mehr fasziniert, als jetzt irgendwie das Rotorblatt unten und abzuschrauben? Du machst das ja auch schon eine ganze Weile. Frank, wie kam das? Wie ist das passiert?
Also ich bin Quereinsteiger, wie man so heute sagt. Ich habe eigentlich den Beruf des Elektromonteurs gelernt, habe dann aber beim Militär, ich war bei der NVA, habe längere Dienstzeit gehabt, 3 Jahre, und habe bei der NVA hieß es nicht Luftwaffe, da hieß es Luftstreitkräfte, Luftverteidigung, habe dort 3 Jahre gedient und habe dort den Fluggerätmechaniker Elektrospezialausbildung gemacht in dieser Zeit. So habe damals noch an den russischen Hubschraubern Mi-2, Mi-8, Mi-24, kennt ihr vielleicht alle, geschraubt und habe nach der Wende 89 mir das alles bei der IHK anerkennen lassen. Da gab es Gleichstellungsverfahren und die haben mir dann quasi diese längere Dienstzeit als Ausbildungszeit angerechnet und dadurch hatte ich mein Fluggerätelektroniker. War super, fand ich echt sehr gut. Und wenn jetzt mal einer nachgerechnet hat, wisst ihr, dass ich jetzt ungefähr seit 40 Jahren in der Luftfahrt tätig bin. Knappe 40 Jahre, 86 habe ich angefangen, im Oktober, also lange ist es nicht mehr. Und habe noch mit den alten analogen Modellen angefangen. Die russischen Modelle sind natürlich nicht so vollgespickt mit Elektronik. Und dann späterhin bei der Rotorflug mit der Bell 206, ein extrem zuverlässiger Hubschrauber, aber auch noch nicht so vollgespickt mit Elektronik. Und dann ging es weiter mit Leonardo, mit Augusta, mit der 109-Serie, die dann aber dann mit der A109 Power dann schon sehr, ich sag mal, das war dann schon fast ein Quantensprung von den analogen Modellen ins digitale Zeitalter. So bin ich dazugekommen und immer noch dabei.
Wahnsinn.
40 Jahre ist eine ganz schön lange Zeit in der Luftfahrt und ich finde es spannend. Mi-24, das war der Hubschrauber aus Rambo, ne? Das war der Kampfhubschrauber. Das war, glaube ich, eine Mi-24.
Mi-24, der Name war, glaube ich, hier, der NATO-Name war, glaube ich, Hind.
Ja, genau.
Die Mi-24 war die Hind. Der, ja, genau, das war der Kampfhubschrauber.
Ja, das, da, wie du gesagt hast, du warst eigentlich Mechaniker mit, wie war das, Elektro-Spezialausbildung oder sowas?
Ja, genau.
Ja, also da sieht man schon, wie das damals so ein bisschen gewertet war, was so wichtiger war gefühlt am Namen. Stelle ich mir auch spannend vor, an diesen alten russischen Hubschraubern zu arbeiten. Also man kennt sie halt, ich habe leider noch nie in sowas drin gesessen, aber ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz andere Nummer zu fliegen. Die hatten ja auch teilweise dann noch einen Navigator hinten drin, der da gearbeitet hat. Das ist schon groß spannend. Aber wenn du sagst, du bist 40 Jahre dabei, da hat sich ja für dich von deinem Jobprofilbild her eine ganze Menge geändert. Also ihr musstet ja dann auch sehr modern werden, musstet euch damit entwickeln. Ich meine, wir Piloten sitzen vor diesen Bildschirmen und kriegen nur beigebracht, wie wir das zu interpretieren haben. Aber für dich war es ja dann auch in den 40 Jahren immer wieder ein stetiges Lernen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Du lernst natürlich mit jeder neuen Typenberechtigung, die du machst, musst du natürlich das Muster, du bekommst einen speziellen Lehrgang und bekommst eine richtig diffundierte Einweisung in dieses Muster, also detailliert bis ins Kleinste. Und für uns, ich sag mal jetzt für die Leute, die so in Richtung 60 gehen, die noch die ganzen analogen Abläufe kennen, wo du noch am Transponder die Sendeleistung über Potentiometer einstellen konntest und die Frequenzverschiebung und so weiter alles dadurch regulieren konntest. Das ist jetzt natürlich nicht mehr der Fall. Im digitalen Zeitalter musst du dann natürlich in die Systemsteuerung rein, in die einzelnen Menüs. Aber das ist wie bei jedem Computer auch. Du tastest dich eben Stück für Stück vor und durch die detaillierten Lehrgänge, die du auf den einzelnen Mustern bekommst, ob das nun bei Augusta war oder jetzt bei Airbus Helicopters, du hast eine ständige Fort- und Weiterbildung. Und anders geht's gar nicht, weil sonst kannst du deinen Job nicht in der Qualität ausfüllen, wie es die Luftfahrt verlangt. Das schaffst du sonst gar nicht.
Das Tolle bei dir, Herr Frank, ist immer, wenn ich, wir haben es noch gar nicht erwähnt, du arbeitest ja bei uns bei der Hediflight in Reichelsheim, wenn ich dich immer besuche, du bist da immer irgendwie jedenfalls gefühlt mit viel Leidenschaft mit dabei. Ja, du bist immer da dran, irgendwo drin, irgendwo findet man dich im Hubschrauber, beim Kopf vorne im Cockpit oder sonst irgendwo. Ist das was, wo du immer noch sagst, morgens, wenn ich aufstehe, ja, das macht mir einfach so viel Spaß, ich gehe so gerne zur Arbeit, oder sagst du, naja, jetzt so nach 40 Jahren bin ich auch mal froh, wenn das ein Ende findet, oder du sagst, nee, ich würde gerne mal lieber das und das noch machen?
Also ich muss ehrlich dazu sagen, ich habe in meiner langjährigen Arbeitszeit schon einige Sachen gemacht. Ich habe mal lange Zeit das Qualitätsmanagement mitgeführt und mehr so noch in der Zeit, als das noch möglich war. Mittlerweile kannst du das gar nicht mehr nebenher machen, das schaffst du nicht mehr, weil der Umfang der Geräteausrüstung, die Komplexität so zugenommen hat, dass du das gar nicht mehr so im Nebenhergang machst, das schaffst du nicht. So, du musst schon richtig dabei sein, du musst dich richtig einsetzen, aber gerade diese Abwechslung, die macht den Beruf natürlich so wahnsinnig interessant, vielseitig vor allen Dingen. Du bist ja nicht nur Schrauber, wie man jetzt bei den Fluggerätmechanikern sagt, sondern du bist natürlich für dich so eine Art auch Projektmanager, weil jedes Equipment, was du installierst, muss über ein Minor Change oder über ein SDC. Minor Change ist eine kleine Änderung, oder ein SDC ist eine Änderung, die das Luftfahrzeug betrifft, aber in größerem Stil. Wenn du zum Beispiel Autopilotanlagen installierst, brauchst du immer ein STC, ein Supplement Type Certificate, für alle, die das STC noch nicht kennen. Musst du natürlich immer beantragen, und du bist dann in dem Moment natürlich auch wie so eine Ingenieursabteilung. So, dann bist du natürlich auch das ausführende Organ. Du überlegst dann mit der Engineering-Abteilung, wie am besten die ganze Anlage installiert wird. Die geben dir dann Vorschläge, du installierst das alles, du prüfst das alles, und du führst dann natürlich auch zum Schluss die ganzen Checkflüge durch. So, also es ist nicht einfach nur so eine Schraubertätigkeit, jeden Tag dasselbe, sondern du hast eine extreme Abwechslung, die dich natürlich auch fordert, die dich aber auch extrem fördert. Also man wird auf keinen Fall dümmer, und es ist auch nicht langweilig.
Du hast gerade nochmal das Thema Checkflüge erwähnt. Für die Zuhörer, das sind jetzt halt nicht, wie ihr von unseren Beschreibungen immer kennt, diese Checkflüge, die man ein, zwei Mal im Jahr hat als Pilot, wo überprüft wird, ob man das Luftfahrzeug noch führen kann, sondern diese Flüge werden mit Maintenance-Piloten, also Werkstattpiloten, durchgeführt. Und die sind dann wirklich dazu da zu gucken, ob das, was in dem Fall der Frank in der Avionik verändert hat oder gemacht hat, ob das auch so funktioniert, wie man sich vorstellt. Und das kann man halt nur wirklich in einem Flug machen. Also im Flug wird dann gescheckt, ob die Maßnahme Erfolg hat oder ob da irgendwie noch ein Problem besteht.
Genau.
Ja, in unseren H145 Computerfliegern. Da ist das manchmal nicht so leicht.
Ja, aber das macht ja der Robert, macht das meistens. Aber du hast ja schon alleine diese ganzen Checks, bei 400-Stunden-Kontrollen geht das dann los, wo du die ganze Bot-Stromversorgung überprüfen musst, auf sämtliche Einstellungen, und alleine das kannst du, das ist ein Thema, was du am Boden machen musst, im Trocknen sozusagen. Und dann machst du das nochmal, wenn die Maschine läuft, wenn alle Systeme in Betrieb sind und prüfst quasi, ob alles so, wie der Hersteller es vorschreibt, schaltet und im Notfall dann auch umschaltet, dass du letztendlich immer eine 100%ige Bot-Stromversorgung gewährleistet hast. Weil eins können die Computer nicht, ohne Strom geht nichts, ne? Da sind auch die Computer dann nicht mehr da und dann hast du natürlich ein Problem.
Was sich viele vielleicht gar nicht vorstellen können, die sehen nur diesen hübschen Hubschrauber von außen, wie viele Meter Kabel durch so einen Hubschrauber unter der Hülle gehen. Das ist unfassbar. Und das sind dünne Kabel, jede Menge dünne Kabel. Teilweise sind die Kabelstränge so unterarmdick, aber das ist dann nicht ein Kabel, sondern das sind für mich unfassbar viele. So, und ich schaue euch ja gerne mal zu, wenn ihr so einen Hubschrauber zerlegt und dann wieder zusammensetzt, weil er irgendwie eine größere Wartung hat, wie viel Kabel da an der Decke hängen, also die Enden. Wie kriegt ihr das immer wieder zusammen, Frank? Also über unser neuestes, ich muss es gerade mit sagen, über unser neuestes Projekt bei der Heliflight dürfen wir noch nicht sprechen, da darfst du leider noch nichts verraten, was da im Hangar steht. Aber wir nehmen ja auch andere Hubschrauber auseinander. Wie kriegt ihr das wieder zusammen?
Also du hast natürlich für jede Schaltung einen Schaltplan. Die Schaltpläne, die sind mittlerweile sowas von auseinandergenommen, dass du hast, wenn du jetzt meinetwegen eine unkomplizierte Anlage hast, ob das nun irgendwas Lichttechnisches ist im Hubschrauber oder irgendwas, was irgendetwas mit Strom versorgt, du hast immer die Schaltung aufgebaut nach der Stromversorgung plus, also das Power und dann die Grounds. So, und dann hast du die Signalleitung und alle Leitungen sind natürlich beschriftet. Das ist meistens in den neueren Hubschraubern ist das aufgelasert. In den älteren Hubschraubern gab es dieses thermische Aufdruckverfahren. Das ist mittlerweile aufgrund der Isolierung, der Kabelisolierung verboten worden. Und jetzt wird alles nur noch gelasert. Und da hat natürlich jede einzelne Leitung seinen Pfad. Und die Leitung setzt sich immer fort. Je nach Trennstelle, Stecker, geht es dann quasi immer ein Stückchen weiter. Du siehst dann laut Schaltung, meinetwegen, es fängt an der Batterie an. Dann hast du irgendwo einen Stecker. Dann geht es mit einer fortlaufenden Zahl weiter. Dann hast du einen Schalter dazwischen. Dann ändert sich diese Zahl wieder. Also es steigt immer ein Stückchen höher und das ist alles dokumentiert in der Schaltung. Und wenn du neue Anlagen installierst, musst du natürlich auch nach diesen Schaltungen arbeiten, weil ansonsten bist du verloren, wenn du mal irgendeinen Fehler suchen musst. Bei Steckern, die 38 oder 40 Pole haben, wenn du da alles durchmessen willst, vom Kofferraum bis vorne zur Nase, da wirst du überhaupt nicht fertig. Aber das ist der einzige, der schnellste Weg. Und früher hat man das so gemacht, da wurden dann zum Beispiel Lichtanlagen mit L bezeichnet, L wie Light. Und dann wusstest du, okay, du hast jetzt eine Leitung, die fängt mit L an. Das kann nur irgendwas von der Beleuchtung sein. Mittlerweile sind die ein bisschen kodierter geworden, aber letztendlich findet man sich mit der Schaltung auf jeden Fall raus.
Ich finde das total irre. Also wenn ich das sehe, ich glaube, ich würde sofort aufgeben. Ne? Ich finde das schön, wenn ich zu Hause irgendwas mit Strom machen muss, ist nicht so mein Steckenpferd, aber dann hast du verschiedenfarbige Kabel und dann, das ist so wie Clipschule, ne, so wie, ich kann noch nicht lesen, aber gelb auf gelb und schwarz auf schwarz und blau auf blau, das funktioniert immer alles gut. wenn ich so einen Kabelstrang sehe, ne, und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber das würde ich gerne mal wissen, weil für mich wäre das überhaupt nicht, das wäre für mich die allerschlimmste Arbeit. Freust du dich auf so eine größere Maßnahme, wo du wirklich so auf einmal mit 200 Kabeln arbeiten musst und das alles neu verdrahten musst, oder ist das für dich auch Worst Case?
Also ich sag nicht Worst Case, es ist natürlich eine ziemlich große Arbeit und Herausforderung, aber wenn alles richtig gut vorbereitet ist, wenn du die Leitung hast, wenn du deine Schaltung hast, die durchdacht sind, du weißt, wo was hingeht, dann musst du eigentlich nur noch in Anführungsstrichen die Leitung dementsprechend markieren. Wenn du nicht schon vorkonfektionierte Leitungen benutzt, Kabelbäume benutzt, das ist heutzutage alles möglich. Du kannst deine Kabelbäume quasi bei irgendwelchen Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, schon vorkonfektionieren lassen. Die werden dann mit diesem Laserverfahren bedruckt. Und dann hast du den vorkonfektionierten Kabelbaum, den du in Anführungsstrichen nur noch anklemmen musst. Das ist natürlich schon eine ziemlich große Arbeit, aber du musst jetzt nicht mehr dich hinsetzen und jede einzelne Leitung extra beschriften. Das ist sehr, sehr, sehr aufwendig.
Das hört sich nach sehr viel Memory irgendwie für mich an, aber für Frank scheinbar ist das total klar, wie er das erzählt. Ne? Ja klar, da sind dann 100 Kabel in einem Strang und da ist ja alles logisch.
Es ist nicht so bunt, wie der Tim erzählt hat. Ja. Du hast natürlich alles gleichfarbige Leitung, aber du hast eben auf jeder Leitung eine andere Bezeichnung drauf. Und damit identifizierst du jede einzelne Leitung und weißt genau, von wo sie kommt und wohin sie geht.
Mhm. Frank, wie kompliziert ist es, eine USB-Buchse, eine zusätzliche, in eine H145 einzubauen?
Es ist nicht kompliziert, es ist nur
teuer.
Es ist nur vom Zulassungsaufwand mittlerweile nicht mehr einfach so machbar, weil jede Stromversorgung musst du zulassen. Das heißt, du brauchst einen Minor Change. So, und den Minor Change macht meistens ein Engineering-Unternehmen. Den schickst du alles zu, was du brauchst. Die zugelassene Buchse von Hersteller XY, die du nimmst. Es ist meistens ein USB-Würfel, den du einbaust. Also da hast du quasi schon das transformierende Teil mit drin, weil die USB-Buchse wird ja nur mit 5 Volt versorgt. Mhm. Und dann gehst du eigentlich nur in Anführungsstrichen von der Sicherung über deine, vielleicht noch über einen Schalter zur Buchse. Also das ist wirklich ganz, ganz durch den Hubschrauber natürlich. Ne?
Genau, aber eben diese Zulassung, du kannst nicht einfach sagen, ja, wir brauchen eine USB-Buchse, du musst das Ganze nämlich zulassen. Und kannst du dich, also ich habe mir sagen lassen, Airbus nimmt dafür 52.000 Euro für eine USB-Buchse mit der Zulassung.
Ja, deswegen haben wir das nicht über Airbus damals gemacht, sondern ein Engineering-Unternehmen, was weitaus günstiger war. Ja. Die Arbeiten haben wir gemacht, das ist klar. Die Buchse war von Airbus zugelassen oder dieser Würfel, dieser USB-Würfel war von Airbus zugelassen. Die Leitungen sind zugelassen. Und wir haben dann entsprechend die vorgerüstete Verkabelung geändert, laut in dem Engineering, laut diesem Projekt, und dann wurde das als Minor Change zugelassen und letztendlich überprüft es die Behörde dann irgendwann in dem Engineering-Unternehmen, weil du hast viele Firmen, die machen das, die können das im Haus freigeben und werden dann nur regelmäßig vom Luftfahrtbundesamt überprüft, und die prüfen quasi, ist das rechtens nach den Luftfahrtgesetzen installiert worden und nach den Regularien, die überall festgelegt sind. Wir installieren ja alles nach der EASA. Bei uns ist die EASA die übergeordnete Regulierungsbehörde. Dann haben wir natürlich noch das Luftfahrtbundesamt, was auch leben möchte, sage ich jetzt mal. Und
Das ist interessant. Also ich meine, die EASA ist ja auch unsere überregulierende Behörde. Funktioniert das denn bei euch, wenn ihr euch quasi an die EASA-Vorschriften haltet und das LBA gibt die einmal quasi durch unverändert? Oder habt ihr da auch teilweise Differenzen drin zwischen EASA-Recht und quasi dann deutschem Recht durch LBA zertifiziert.
Der Witz ist an der ganzen Sache ist, wir müssen uns ja alle nach den EASA-Regularien richten, weil die sind für ganz Europa geltend. Das Luftfahrtbundesamt, das setzt noch ein Stückchen obendrauf. So, und das Luftfahrtbundesamt, das nimmt natürlich, wenn jetzt zum Beispiel ein Bulletin von irgendeinem Luftfahrzeughersteller kommt, nimmt natürlich das Luftfahrtbundesamt dieses, wenn es entsprechend wichtig ist oder dringend ist, auch nochmal raus und macht daraus nochmal eine LBA-Verordnung, also eine vom Luftfahrtbundesamt verordnete Durchführung. Letztendlich gibt es viele Sachen, die wir doppelt und dreifach machen, aber es ist eigentlich immer das Gleiche, bloß in grün. Du hast aber das in jedem Land. Die Franzosen haben ihre Länderbehörde noch, die Engländer haben ihre Länderbehörde, die Italiener, alle, die Schweizer, alle EASA-Länder haben ihre eigene Behörde noch. Und je nachdem, wie detailliert die Behörde oder sagen wir mal so, wie sich die Behörde damit abfindet, das Projekt umzusetzen, desto mehr oder weniger greifen sie dann natürlich noch ein.
Aber siehst du, ich habe es mir gedacht, du hast gerade gesagt, das gleiche in grün, ne? Wir sind bei den Farben jetzt schon wieder.
Ja.
Ich wusste es, Avionika und Farben, da hat sich was getroffen.
Jetzt ist es ja so, wir haben ja nur eine 155, die Hotel Foxtrot Lima Golf, und es gibt auch noch andere, die fliegen, und da ist ja ein Trimble drin. Das heißt, dieser Hubschrauber nutzt ein GPS-Gerät aus seinen Zeiten, aus denen der Hubschrauber entwickelt worden ist. Und wenn man jetzt sagt, wir möchten dieses Trimble-Gerät gegen ein Garmin 650 austauschen, Garmin 650 ist so ein heutiger, ein guter Standard, würde ich mal sagen, findet man eigentlich so gut wie überall, mit Touch-Display und wirklich sehr intuitiv zu bedienen, ähnlich wie ein iPhone. Entschuldigung an alle, die keine iPhone nutzen, aber es ist sehr einfach zu bedienen, gerade für die Instrumentenfliegerei. Dann ist es ein unfassbarer Aufwand, das zu ändern, obwohl man nur ein Gerät rausmacht und ein neues einbaut. Und ich habe mir sagen lassen, Frank, und korrigiere mich gerne, die Maschine steht dann wahrscheinlich ein Dreivierteljahr, es muss ein Testpilot extra dafür kommen. Warum ist das so kompliziert, wenn man doch nur ein Gerät austauschen möchte, von einem alten auf ein sehr neues, was ja dann auch sehr viel besser funktioniert? Warum ist das so kompliziert?
Weil ausgerechnet das Trimble natürlich in sämtliche Navigationsanlagen eingreift. Das ist ja ein GPS, das Trimble. Mhm. Und das ist natürlich mit dem Autopilot-System verbunden. Und alles, was mit dem Autopilot-System verbunden ist, erfordert ein STC. Also eine große Änderung, die du letztendlich nicht nur bescheinigen musst. Du brauchst mittlerweile wirklich extra geschultes Personal, was sämtliche Anforderungen erfüllt, um dann alles Mögliche zu erfliegen, was du erfliegen kannst. Also die machen quasi die unmöglichsten Manöver damit, um das System auf Herz und Nieren zu prüfen. Das wirst du wahrscheinlich, es sei denn, du kommst mal in irgendeine Gefahrensituation, niemals mit dem Hubschrauber machen, weil alleine das Autopilot-System schafft es von den aerodynamischen Bereichen, die vorgegeben sind, schafft es das gar nicht zu erfliegen. Aber der Checkpilot oder der Testpilot, der muss das machen, weil du hast natürlich jetzt ein Gerät, was erstens moderner, nicht nur moderner ist, was sehr viel mehr Satelliten auch parallel abgreift und bearbeitet und womit du natürlich auch ganz andere Sachen erfliegen kannst. Mhm. So, und da war das Trimble, war seinerzeit echt ein super gutes Gerät. Deswegen war das ja Standard bei Airbus. Nicht nur bei Airbus, das war auch bei Augusta, wenn du dich erinnerst. Die A109 hatte auch lange, lange, lange Zeit Trimble, bis die dann mal irgendwann umgestiegen sind. Da aber das Garmin mehr so für die General Aviation entwickelt wurde, hast du natürlich das Problem, dass du dieses System in den Hubschrauber implementieren musst. Du musst es quasi hundertprozentig sicher verknüpfen können.
Jetzt wird aber, Entschuldigung.
Du als Pilot, dass du als Pilot, selbst wenn du mal einen Fehler machst, dich nicht auf die Nase legst.
Jetzt wird unser Zuschauer, der eigentlich damit nicht so viel zu tun hat, denken, ja, aber das Garmin sagt ja auch nur, Hubschrauber, du musst jetzt steigen oder links fliegen oder rechts fliegen. Das macht ja das Trimble auch. Warum ist das so viel anders? Warum, ich meine, Gerät raus, neues Gerät rein, Stecker überall gleich dran, sind gleich viele Stecker. Kannst du mir das erklären, ja, warum das so ist?
Du hast nicht immer gleich viele Stecker. Du hast mittlerweile bei den modernen Geräten ganz andere Formate, die verarbeitet werden.
Okay, ja.
Und was bei dem Trimble noch, ich sag mal, halb analog lief, läuft jetzt natürlich bei Garmin alles digitalisiert. Du hast CAN-Bus-Steuerung, die musst du natürlich irgendwie im System verknüpfen können, implementieren können. Das heißt, du brauchst dann noch Boxen, die diese Systeme miteinander verknüpfen, damit du deine Signale hundertprozentig verwertbar für den Autopiloten hast. Und das ist ja wirklich nur Autopilot. Dann hast du dann noch deine ganzen Anzeigen, deine Instrumente, die du brauchst. Du hast zwar in der EC-155 auch die Bildschirme, aber die müssen natürlich die Formate von dem Garmin-Gerät lesen können, verarbeiten können und auch fehlerfrei anzeigen können. So, und wenn du Pech hast, dann reichen diese Bildschirme Stand, ich sag mal jetzt 70er Jahre, reichen dann vielleicht gar nicht mehr aus.
Es ist also ein Schnittstellenthema.
Genau. Dann musst du auch diese Bildschirme ändern und dann hast du wirklich das Problem, dass du so gravierend in die bestehende Hubschrauberstruktur oder ins Equipment eingreifst, du veränderst den kompletten Hubschrauber. Mhm. Das wird alles funktionieren und das wird alles nicht das Problem sein, aber das ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand und deswegen ist dieser spezielle Check- oder Testpilot auch notwendig.
Das sind auch unfassbare Beträge, die man natürlich dafür in den Raum setzt, nicht nur für den Umbau und das Fliegen, sondern die Ausfallzeiten. Also sowas ist einfach, ja, eine Maschine ist ewig weg, ja. Wahnsinn. Interessant. Super.
Wenn ich mir das jetzt vorstelle, ne, ich bin jetzt unterwegs und als Endverbraucher, als Pilot, stelle ich dann irgendein Problem fest, ne? Mein Dreiachs-Autopilot funktioniert nicht mehr so, wie er soll, er hält die Höhe nicht mehr. Dann schreibe ich bei mir so einen Bericht dazu, gehe zu unserem Avioniker und erzähle dem das. Wenn ich mit so einem Problem zu dir komme, ich als Pilot würde denken, naja, da geht er dahin, stellt irgendwas ein und dann funktioniert es wieder. Aber wie umfassend ist so ein Problem? Wie lange beschäftigt dich sowas? Gehen wir davon aus, es ist jetzt nicht unbedingt viel, was dahinter steckt, aber du hast ja dann eine Fehlersuche, du behebst es, gibst es irgendwann wieder frei. Wie lange kann sowas dauern?
Also je detaillierter deine Aussage ist, die du erfliegen kannst, desto besser ist es natürlich für den Avioniker, weil je mehr kann er sich dann vorstellen, an welcher Schnittstelle, an welchem Gerät es letztendlich liegt. Das kann, da du jetzt von Höhe halten gesprochen hast, das kann im Statiksystem sein, dass irgendein Sensor deine Höhe nicht mehr in die entsprechende Spannung für den Autopiloten umwandelt. Weil du musst dir vorstellen, die Höhe entspricht dann für den Autopiloten einer Spannung X und wenn die dann irgendwie variiert, dann steigt er oder sinkt er. So, also könnte es sein, dass dieser Sensor vielleicht beschädigt ist oder im simpelsten Fall eine Sandwespe sich in die Statikleitung gesetzt hat, da ein Nest gebaut hat und die Leitung blockiert oder teilblockiert. Kommt oft genug vor. Hatten wir letztens bei der Lima Golf erst.
Ach, siehst du mal, eine Sandwespe, okay.
Ja, das sind so eine kleine, das sind ganz kleine Wespen, die kriechen in jedes Loch, was du irgendwann hast, irgendwo. Gerade im Frühjahr.
Das ist der Hammer.
Nester. Ja, und bauen ihre Nester da rein. Und das sind so kleine Sandkügelchen, die dann deinen Zugang zum Statiksystem oder vorne am Staurohr zum Pitot-System dicht machen. Und du wunderst dich nur, weshalb habe ich auf der rechten Seite 120 Knoten Anzeige und auf der linken Seite nur 60.
Mhm. Das ist total krass.
Staurohre. Ja.
Ich hab das immer für...
Je detaillierter, desto besser.
Ich habe das immer für Propaganda gehalten, weil wir, wenn wir unsere Maschinen einhallen, dann machen wir auch immer schön die Pitot-Abdeckung ja. drauf. Ne? Und genau aus diesem Grund heißt es immer, ja, wenn da Sandwespen sich einnisten oder so, und jetzt kommst du und erzählst mir, dass das wirklich passiert.
Das ist wirklich so. Und gerade im Frühjahr, wenn alles hin und her fliegt und alles am Nest bauen ist, dann wird jedes kleine Loch, jede kleine Vertiefung genutzt. Und die Sandwespe weiß ja nicht, das ist ein Loch, wo ein Unterdruck irgendwie entsteht. Oder die setzt sich da einfach rein und dann ist es zu.
Gibt es denn irgendwas, Frank, was du am allerliebsten machst in deiner Arbeit, wo du sagst, also wenn ich so ein Thema beheben muss oder neu bauen muss oder zusammen oder auseinanderziehen muss oder so, das macht dir am allermeisten Spaß oder kann man das gar nicht so zusammenfassen?
Also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mich am Anfang echt schwer getan mit den ganzen Tests, weil das Luftfahrtbundesamt hatte bis 2018 die Jahresnachprüfung für die komplette Anlage im Hubschrauberfunk, Navigation, Autopilot, alle Anlagen. So, nicht nur wie es jetzt noch ist, Pitostatik, Transponder, ELT und das war's, sondern wir mussten damals alle Anlagen einmal jährlich komplett durchprüfen. Komplett. So, und du hast damals ganz, ganz schnell festgestellt, welche Anlagen die Piloten nutzen und welche Anlagen nicht. Weil sie haben nicht festgestellt, dass da irgendwelche Fehler oder sowas waren. Du kannst dich bestimmt dran erinnern, Andreas, irgendwann kamen die Tablets oder Tim bestimmt auch, irgendwann kamen die Tablets und die wurden dann über irgendeinen Saugknopf ins Cockpit geklebt und mit irgendeiner GPS-Maus, irgendeinem GPS-Modul verknüpft. Und dann hattest du die Navigationsanlagen, die im Hubschrauber installiert waren, waren dann nicht mehr up to date. Das war Schnee von gestern. Du hast nur noch bis nach dem iPad geflogen.
Ja, das war ja mit gar nicht ein Quantensprung auf einmal, wo ja. GPS kam, ne? Ja.
Ja, genau. Und da haben wir Sachen festgestellt, wo ich mich dann gefragt habe, ja, warum haben das die Piloten überhaupt nicht? Die haben die Anlage einfach nicht mehr benutzt.
Ja.
So. Und ich musste mich damals echt richtig einarbeiten in diese Sachen. Das ist nun natürlich auch schon über 20 Jahre her. Weil es gab dann Fehler, da hast du dich gefragt, das muss doch irgendjemand mal feststellen. Warum hat das keiner festgestellt? Wie hattest du denn von Nachprüfung zu Nachprüfung, von einem Jahr auf das andere Jahr? Und du wusstest nicht, wann ist der Fehler aufgetreten und warum hat keiner was gesagt? Also diese ganzen Nachprüfungen, das sind jetzt Sachen, wo ich sage, das ist ein richtig wichtiges Thema, damit der Pilot sich auf das Luftfahrzeug verlassen kann, damit er sich auf die Anlagen, auf das Equipment verlassen kann. Und ausgerechnet das hat das Luftfahrtbundesamt und die EASA jetzt gekürzt. Seit mittlerweile 8 Jahren, aber...
Ja, aber das ist, weißt du, das ist genau sowas, das ist besser als jede Marktforschung. Wirf irgendwas einem Piloten hin und er nimmt das, was am einfachsten ist und am schnellsten und am besten funktioniert, ohne dass er sich da viel mit beschäftigen muss. Ne? Und dann, wenn du ein relativ kompliziertes Navigationssystem hast oder so, das wird er nicht benutzen, wenn er auf einmal irgendwo einfach so ein iPad hat, wo er ein bisschen mit dem Finger hin und her wischt und es funktioniert auch. Da siehst du automatisch, was die Evolution im Hubschrauber macht und was gut ist und was nicht so benutzt wird.
Ja. Aber wenn du jetzt dir überlegst, du würdest doch jetzt in die H145 kein iPad mehr reinbauen, weil du hast alles in den NAV-Displays, alles, was du brauchst drin, es ist komplett und du kannst eigentlich über das iPad nichts mehr zusätzlich drauf spielen. Also ich wüsste jetzt nicht was. Du hast die Karte für deine Mission, für deine Operation quasi, für deine Missions. Du hast deine Navigationssachen, du hast dein Autopilot im MFD mit eingespielt. Du siehst alles, du siehst sämtliche Modes, sämtliche Upper Modes, die du schaltest. Du siehst die Reaktion der Autopilotanlage. Du hast alles, jede Karte quasi. Du hast dein System drin, der Horizont ist drin, deine Kompassrose drin für die Navigation. Du brauchst eigentlich gar nichts mehr. Ne? Und das hattest du damals schlagartig mit einem iPad.
Ja, genau. Ja, das Flight-Management-System von der H145 ist Wahnsinn. Also das ist wie von einem großen Airliner. Wenn du da IFA mitfliegst oder auch wenn du VFA mitfliegst, da fehlt es einfach an nichts, muss man tatsächlich sagen. Das stimmt.
Die Theorie für die H145, was ich da an Computerkurs bekomme, ist aber auch der Wahnsinn, Tim. Also ja. Da fühle ich mich eher wie ein Frank dann irgendwann, wo ich mir denke, so.
Lass uns Strippen ziehen.
Ja. Das ist ja auch mittlerweile mehr, also muss man echt sagen, das ist schon eine ganz andere Nummer als früher ein Type-Rating. Weil man einfach so viel Computer, wie die hängen die miteinander, wie reden die miteinander, da mitbekommt eben. Und ja, als Pilot vergisst man davon vieles wieder, weil man es einfach nicht täglich anwendet. Aber das ist schon wirklich Computerfliegerei. Ja.
Ja. Ja, und du musst immer bedenken, es werden alle Parameter aufgezeichnet.
Ja.
Du hast den Flight Data Recorder, Cockpit Voice, Flight Data Recorder und der zeichnet ja wirklich alles auf. So, und selbst wenn du dir dann über deinen Eventmarker weil irgendeine Spitze dir mal aufgefallen ist, irgendein Signal setzt, dann kannst du nachverfolgen, was war da.
Warum? Was ist denn ein Eventmarker, Frank?
Ja, ich schon. Wenn dir zum Beispiel
die uns zuhören, die wollen das gerne wissen.
Das Mastmoment ist so ein Thema, so ein heißes Thema bei der H145.
Was ist denn ein Mastmoment? Für unsere Zuhörer, die das nicht kennen, Frank, sorry.
Das müsstest du, glaube ich, besser erklären können, ne?
Naja, das ist der Biegemoment des Hauptrotormastes sozusagen, ne? Und wenn man den überschreitet, dann bekommt man eine Anzeige, die sagt Mast Moment. Und dann zuckt jeder Pilot zusammen, weil das was ganz Schreckliches ist, ja.
Genau. Und wenn du dann wirklich mal das in die Verlegenheit kommen solltest, wirklich mal über die aerodynamischen Grenzen musst, dann kannst du diesen Eventmarker vorher setzen und kannst checken, ob das auch wirklich dazu kommt. Oder du siehst in deiner Triebwerksüberwachung, du siehst auf einmal eine Spitze, wo vielleicht mal eine Temperatur oder eine Drehzahl mal kurz hochschießt, dann kannst du diesen Eventmarker dazu nutzen, um zu checken, okay, was ist in dieser Zeit noch alles gekommen? Und dann können wir dann beim Auslesen des Flight Data Recorders diesen Moment, deswegen ist es der Momentmarker, nutzen, diesen Moment genau sehen und sagen, okay, in diesem Moment war die Triebwerkstemperatur 10 Grad höher oder irgendein Öldruck hat nicht mehr gestimmt oder ein Druck, irgendein Triebwerksdruck war leicht am Schwanken oder also man kann da drauf schließen, wo der Fehler eventuell herkommt.
Ich finde den schneller.
Man sieht, was man immer so denkt, so ein Avioniker, so ein Fluggerätelektroniker, der hat nur mit Strom und Kabeln zu tun, das ist gar nicht so, ne? Du bist irgendwie bei allem mittlerweile, was so im Hubschrauber passiert, wenn da irgendwas ist, wirst du immer so ein bisschen mit eingebunden, weil es einfach immer ein Teil des Problems sein kann oder vermutlich sogar ist. Also bist du überall mit dabei und ihr arbeitet auch Elektroniker, Mechaniker eng zusammen und verzahnt und nicht als eigene Schienen, sage ich mal, sondern ihr seid da schon immer eng beieinander und beratet euch da teilweise gegenseitig, woran solche Probleme dann liegen können.
Ja. Frank, wenn man jetzt sagt, mir hat das alles so toll gefallen, ich will auch Avioniker werden. Wie geht das? Kann man das werden? Kann man sowas erlernen? Wie funktioniert das? Hast du da eine Idee? Du hast bestimmt einen Tipp.
Es gibt auf jeden Fall den Fluggerät Elektroniker als Ausbildung. Wir bilden den jetzt auch aus. Mhm. Ich darf das jetzt sogar seit letztes Jahr Mai. Ich habe bei der IHK einen ADA-Schein gemacht. Also ich bin jetzt Ausbilder, darf jetzt Azubis ausbilden. Und wenn wirklich jemand das Interesse hat und nicht nur Interesse an der Luftfahrt hat, sondern auch Interesse an der Elektronik hat, dann kann er sich auf jeden Fall bei uns bewerben. Mhm. Und es ist von vornherein gesagt kein easygoing Job. Also du machst es nicht einfach so nebenher. Das ist aber bei euch als Piloten genauso. Die Herausforderungen werden immer größer. Und alleine, wenn ich jetzt mal an das neue Update denke, habt ihr das schon auf euren Hubschraubern bei der Polizei aufgespielt? Das 10.1?
Ja, haben wir.
Du kannst ja jetzt wirklich fast 100% Zeitung lesen während des ganzen Fluges.
Nee, pst.
Ja, aber du kannst ja jetzt wirklich, es ist noch so weit erweitert oder so extrem erweitert worden, du kannst ja jetzt wirklich fast alles machen.
Ja. Ja, Automated Take-Off-System, bald dann auch irgendwann Automated Landing. Wir werden nur noch zum Überwachungspersonal. Wir sind nicht mehr Piloten, sondern eher die Überwacher des Systems, also des Hubschraubersystems. Schönes Schlusswort auch, würde ich sagen, weil wir sind an der Zeit angekommen. Wenn ihr euch für diesen Beruf interessiert, wendet euch an die Heliflight, wendet euch an Frank. Es scheinen Initiativbewerbungen auch willkommen zu sein. Es ist oft so, klar, es gibt immer wieder Stellen, aber ganz oft ist es auch so, dass man für den geeigneten Kandidaten auch gerne mal die Möglichkeit schafft, auch wenn man gerade vielleicht nicht unbedingt die Stelle hat. Also wenn ihr da Bock drauf habt und mehr erfahren wollt und das vielleicht was für euch ist, wendet euch an Frank über uns oder direkt über die Heliflight und dann könnt ihr darüber mehr erfahren und vielleicht in einen sehr spannenden Ausbildungsberuf starten.
Ja, und wer das noch vorher noch nicht weiß, der kann auch gern bei uns ein Praktikum machen. Also wir sind da echt offen, weil die das Spektrum des Fluggerätelektronikers ist natürlich echt sehr, 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 sehr weit. Und man muss es echt mögen. Und es ist nicht nur, ich sag mal, am Handy spielen und dann alle Apps beherrschen. Es ist natürlich auch richtige Handarbeit immer noch dabei und auch sehr viel Kopfarbeit natürlich. Und man muss es wirklich wollen. Man muss mit Herzblut dabei sein, sonst wird es irgendwann zu viel. Aber das können wir gern
in dem Praktikum ausprobieren.
Das kann jeder ausprobieren.
Wie du schon sagtest, man muss es wollen. Es ist schwierig, das hast du vorhin erzählt, wenn man sagt, ach, ich mache das jetzt mal und will eigentlich Hubschrauberpilot werden, weil was man eigentlich möchte, sind die Leute, die wirklich ihr Herz, ihr Ziel da gefunden haben und dann natürlich auch längerfristig bleiben. Da soll es ja eigentlich hingehen. Toll. Frank, vielen lieben Dank für deine wunderbare Zeit, die du uns heute geopfert hast dafür. Auch ich bin wieder schlauer geworden. Danke dir dafür.
Ja, von mir auch. Vielen Dank, Frank, für die Zeit und die Werbung, die du für diesen tollen Beruf gemacht hast.
Ja, ich danke euch. Vielen Dank, dass ich die Chance hatte. Gern wieder, wenn ihr möchtet.
Genau. Oder wir sehen uns alle zusammen einfach mal im Hangar der Heliflight, wenn ihr Lust habt. Dann, wenn ihr euch bewerben wollt, da sitzt Frank immer mit einem Lächeln, rechts Kabel in der Hand, links der Lötkolben, wie man sich das vielleicht so vorstellt jetzt gerade, und hat Spaß bei der Arbeit. Nee, er ist ein cooler Typ, das kann man nicht anders sagen. Ein sehr ruhiger, der das auch toll erklären kann. Und danke euch schon mal draußen fürs Zuhören. Und dann wünschen wir euch allen einen tollen Start in euren Donnerstag. Bis bald mal wieder. Macht's gut.
Tschüss, macht's gut.
Ciao.
Tschüss.